Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, ich war einer der letzten Jahrgänge, die noch einen Musterungsbescheid bekommen haben. Ich bin glücklicherweise drumherum gekommen, also glücklicherweise aus damaliger Sicht, weil ich hatte einfach keine Lust zum Bund zu gehen. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber mir ist zumindest mal der Gedanke gekommen, gerade im Zuge mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, ja, sich vielleicht doch mal für die Verteidigung des Landes und dann natürlich vor allen Dingen, habe ich an meine Familie gedacht, zu melden. Michael, wie war es bei dir? Du wurdest ja auch noch gemustert. Wie war so die Stimmung eigentlich bei euch im Jahrgang? Waren da viele dabei, die gesagt haben, geil, zum Bund will ich unbedingt? Oder waren da auch die meisten eher so, was soll ich bei dem Laden?
Also es war eher so die Generation Zivildienst, also mich eingeschlossen. Ich habe auch Zivildienst geleistet oder abgeleistet. Und ja, zum Bund wollte eigentlich kaum jemand.
Ja, also war bei meiner Generation ähnlich. Also es wollte eigentlich kaum jemand hin. Die meisten waren froh, wenn sie ausgemustert wurden, haben dann sich im Zweifel für Zivildienst entschieden. Es gab so ein, zwei, die sind zum Bund gegangen. Der eine wollte unbedingt Fallschirm springen. Und ist dann zu den Fallschirmjägern und der andere war leidenschaftlicher Skifahrer und ist zu den Gebirgsjägern, die tatsächlich genau das machen, also kämpfen mit Skiern unter den Füßen. Aber ansonsten haben sich die meisten auch gedrückt. Wenn du jetzt heute oder sagen wir mal, wenn du vor 2 Jahren, als Russland die Ukraine überfallen hat, nochmal in diesem Alter gewesen wärst und du hättest so einen Bescheid bekommen, wie hättest du dich entschieden? Hättest du dich anders entschieden oder genauso?
Boah, ist wirklich schwer zu sagen. Also ich glaube, ich würde heute eher zur Bundeswehr gehen und dort meinen Dienst ableisten.
Also wie gesagt, wenn ich den heute bekommen würde, mir wäre es wahrscheinlich ähnlich gegangen. Ich hätte mich auch nochmal anders entschieden. Aber wir sind jetzt beide älter, wir haben viel mehr Erfahrung, wir sehen die Welt auch anders, sind auch ganz andere Vorzeichen. Aber es wird wieder über eine Wehrpflicht diskutiert, debattiert und ich habe mit jemandem gesprochen, der ja eine sehr klare Meinung und sehr klare Haltung dazu hat. Professor Dr. Sönke Neitzel von der Uni in Potsdam. Er ist eigentlich Militärhistoriker, kennt sich aber sehr, sehr gut mit der Bundeswehr aus, hat auch ein sehr gutes Buch über die Bundeswehr geschrieben. In den Shownotes findet ihr einen Link zu diesem Buch. Wenn ihr alles über die Bundeswehr wissen wollt, findet ihr das in diesem kleinen Büchlein. Und er hat gesagt, naja, zum einen wird die Wehrpflicht auf jeden Fall kommen, glaubt er. Er sagt, ab nächstes Jahr Mai wird es die ersten Musterungsbescheide geben. Oder zumindest die Anfragen, das ist ja alles freiwillig. Aber wir sollten da auf jeden Fall ran an die Wehrpflicht. Und er sagt, wir sollten vor allen Dingen ein bisschen mehr Adenauer wagen und es einfach mal machen. Bevor wir anfangen mit dem Interview, Michael, wie siehst du das denn? Bist du Befürworter jetzt einer Wehrpflicht oder findest du das okay, dass es erstmal freiwillig ist?
Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, eine Pflicht wäre schon wünschenswert, aber ich glaube, das ist organisatorisch nicht umsetzbar, so einen ganzen Jahrgang einzuziehen. Dann stellt sich natürlich auch die Frage in einer modernen Gesellschaft, ob Frauen nicht auch einen Dienst ableisten sollen wie in Israel. Von daher würde ich sagen, ist das Praktikablere doch eher diese Freiwilligkeit.
Was genau rumkommt und wie das Ganze aussieht und vor allen Dingen, was Professor Neitzel dazu sagt, warum wir die überhaupt brauchen, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Und das ganze Interview, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Im Vorfeld des NATO-Gipfels Ende Juni hatte Bundeskanzler Friedrich Merz nicht nur mehr Geld für das Militärbündnis zugesagt, Deutschland will künftig auch mehr Soldaten stellen. Das Problem ist, die gibt es noch gar nicht. Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach von 80.000 Soldaten, die fehlen. Insgesamt sollen es 260.000 werden, plus nochmal 200.000 in der Reserve. Aber wo diese 80.000 zusätzlichen Soldaten allein herkommen sollen, weiß man gar nicht. Womöglich über eine Wehrpflicht. Wie sinnvoll eine Wehrpflicht sein kann, welche Auswirkungen sie über die Bundeswehr hinaus auch auf unsere Gesellschaft haben kann und ob eine Erhöhung der Zahl unserer Soldaten denn überhaupt notwendig ist, darüber spreche ich heute mit dem Militärhistoriker Professor Dr. Sönke Neitzel von der Uni in Potsdam. Einen schönen guten Tag, Herr Professor Neitzel. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Gerne, Herr Holm.
Ja, Herr Professor Neitzel, Sie sind ja von Haus aus Historiker. Deswegen lassen Sie uns zunächst mal auf eine Zeit zurückblicken, in der es in Deutschland noch eine Wehrpflicht gab. Ich selbst gehöre zu einem der letzten Jahrgänge, die noch einen Musterungsbescheid erhalten haben. Und ja, die wenigsten aus meinem Jahrgang hatten groß Lust auf die Musterung und noch viel weniger auf die Bundeswehr. Der Großteil hatte sich damals für einen Zivildienst als Alternative entschieden, wenn sie denn gemustert wurden. Ich hatte das Glück, ausgemustert zu werden. Das heißt, ich musste, kam gar nicht in den Entscheidungszwang. Manche sind dann trotzdem gegangen. Jetzt ist die Frage, war denn die Bundeswehr bis zur Abschaffung der Wehrpflicht 2011 besser aufgestellt als heute? Und wenn ja, lag das denn an der Wehrpflicht oder lag es an etwas ganz anderem?
Also besser aufgestellt für was, muss man ja fragen. 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt und das war die Zeit der Auslandseinsätze, der Höhepunkt der Auslandseinsätze 2010. 5.400 Soldaten in Afghanistan bei der ISAF-Mission, auch die Kämpfe in Afghanistan. Dafür war die Bundeswehr gut aufgestellt, aber die Wehrpflichtigen hat man dafür nur noch in einem geringen Teil gebraucht. Als dann die Wehrpflicht nur noch 6 Monate zum Schluss waren, war eigentlich jedem klar, das ist der Tod der Wehrpflicht und der letzte Schritt. Lange Zeit waren es ja nur 9 Monate, 12 Monate davor. Das war noch so halbwegs, selbst bei 9 Monaten würde ich ein Fragezeichen machen, also 12 Monate war, glaube ich, eher das Minimum. Und die Reduzierung auf 6 Monate war de facto der erste Schritt zur Abschaffung. Und wenn Sie sagen, wie war sie aufgestellt? Heute diskutieren wir über die Landes- und Bündnisverteidigung. Also Landes- und Bündnisverteidigung konnte die Bundeswehr überhaupt nicht mehr. 2010, 2011 musste sie aber auch nicht können, denn 2001 hat die Bundeswehr die Fähigkeit zu Landes- und Bündnisverteidigung still und heimlich begonnen abzuschaffen. Darüber hat man nicht groß gesprochen. Aber man hat dann sich auf die Auslandssätze konzentriert und die Fähigkeiten dazu nahmen dann sukzessive ab. Also dieser Schritt, die Wehrpflicht auszusetzen, kam sehr spät im Vergleich zum anderen Ausland. Die anderen europäischen Staaten waren viel früher. Und für Auslandseinsätze macht das auch durchaus Sinn. Und wir Demokratien sollten flexibel sein. Und wenn das Szenario keine Wehrpflichtarmeen verlangt, große Armeen, zwischenstaatliche Konfliktszenarien, große Reserven, ja, dann setzen wir es eben aus. Und wenn die Welt sich ändert, dann führen wir es eben wieder ein. Also das ist zumindest das, was ich empfehlen würde. Die Demokratie muss ein atmender Organismus sein, der sich eben auf die Situation einstellt. Und eigentlich war die Aussetzung der Wehrpflicht aus meiner Sicht lange überfällig, 2011.
Okay, das heißt, grundsätzlich war das eine richtige Entscheidung damals. Ich würde aber gerne nochmal auf einen anderen Aspekt, den Sie jetzt genannt haben, eingehen. Sie haben gesagt, also für diese Auslandseinsätze an und für sich waren wir eigentlich gut aufgestellt. Das heißt, die Bundeswehr war jetzt nicht völlig hilflos. Sie war nur nicht für die Aufgaben, die jetzt eigentlich bevorstehen, gemacht. Wo liegt denn für den Laien ganz grob der Unterschied zwischen Einsatz und Einsatz?
Naja, vielleicht kann man das so, also der Unterschied vielleicht am einfachsten ist, über den Gegner zu definieren. Mhm. Ist ein potenzieller Gegner eine konventionelle Armee mit Hunderttausenden von Soldaten, Hightech, Flugzeug, Drohnen? Oder ist eine Armee eine Ansammlung von Bauern, die von radikalen Islamisten geführt werden, aber die über ziemlich alte Waffen verfügen, keine Hightech, keine Luftwaffe, keine Marine. So, also das ist nicht was anderes, als ob ich gegen Taliban kämpfe, wobei auch die Frage ist, was war eigentlich ein Taliban und waren das nicht einfach viele afghanische Zivilisten, die ein Sturmgewehr in die Hand gedrückt bekommen haben für ein paar Dollar und sagt, jetzt schießt du mal auf die Deutschen da. Mhm. Wobei es auch ausgebildete Kämpfer da bei denen gab, das soll man nicht kleinreden, aber kämpfe ich gegen eine solche Armee, eine solche Aufstandsbewegung oder kämpfe ich gegen die russischen Streitkräfte, die Nuklearmacht haben, die Stealth-Jäger haben, die Cruise Missiles haben. Das ist natürlich eine völlig andere Aufgabe. Und wir sehen es ja an der Ukraine. Die Ukraine hat in diesem Krieg 3-mal das komplette deutsche Heer verloren. Also 3-mal ist das komplette deutsche Heer tot oder verwundet.
Also das komplette deutsche Heer, wie wir es jetzt aktuell haben.
Wie wir es jetzt haben, wäre in einem Ukraine-Krieg 3-mal aufgerieben worden. Und wir haben, die Bundeswehr hat 59 Soldaten, Gefallene gehabt in Afghanistan, gefallen oder gestorben. Und das sind genauso viel in Afghanistan wie in derselben Zeit Polizisten in ihrem Dienst umkamen. Also das ein Todesrisiko war letztlich genauso hoch, die Todeszahlen genauso hoch wie beim Polizeieinsatz im Inneren Deutschlands.
Okay.
Und wir reden eben nicht über Zehntausende und Hunderttausende von Gefallenen, sondern die 59 ist schlimm genug. Also das Szenario, die Gewalt, auf die wir uns da einstellen müssen, sind in symmetrischen Konflikten eben völlig andere als in asymmetrischen Konflikten. Und die Bundeswehr war ja in der Definition der Zeit der Auslandseinsätze mehr eine Art Peacekeeping, ein bewaffnetes THW, aber nicht eine Streitmacht, die wirklich im großen Stil kämpfen sollte. Und das hat sie eben dann auch verlernt.
Hm. Vielen Dank für die Einordnung der Frage, was genau bedeutet Einsatz. Wir werden auch gleich nochmal darüber sprechen, was jetzt tatsächlich aktuell auf uns zukommt oder worauf wir uns vorbereiten sollten. Gehen wir aber nochmal zurück. Man hat, wie Sie gesagt haben, die Wehrpflicht abgeschafft. Das war eigentlich längst überfällig. Welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen hatte denn die Abschaffung der Wehrpflicht? Gibt es dazu denn Untersuchungen oder war das so, wie Sie gesagt haben, naja, es war eigentlich sowieso eher ein Auslaufmodell, man hat das sukzessive reduziert. Das heißt, so groß waren die Auswirkungen gar nicht. Wie war das damals?
Also die Wehrpflicht wurde auch ausgesetzt wie aus einem Sparzwang heraus. Wir sind in einer Wirtschaftskrise. Gutenberg hat auch versprochen, ich spare Geld damit. Man hat auch Geld gespart, weil man den Bundeswehretat immer weiter reduziert hat. Weil man den Personalumfang reduziert hat, weniger Ausbilder brauchte. Das hat sich aber alles natürlich massiv auf die Fähigkeiten der Bundeswehr ausgewirkt, die eben nur noch 5.000 Mann in Afghanistan stellen konnte. Aber eben bei einer Streitmacht von 170.000 Mann, die man irgendwie damals hatte. Also die Bundeswehr wurde schon kaputt gespart und das reine Finanzargument ist wenig überzeugend gewesen, weil selbst auch in kleinere Streitkräfte muss man ständig investieren. Also das ökonomische Argument zieht letztlich nicht so wirklich. Das sind einfach politische Anforderungen, die man übertragen hat. Dann hat die Armee es halt irgendwie umgesetzt. Ein anderes Argument ist ja immer diese Idee der Staatsbürger aus dem Uniform, eine Verbindung von Militär und Gesellschaft. Und das war eigentlich immer, das ist eigentlich eine uralte deutsche Tradition. Deutschland ist das Land, was eigentlich neben Frankreich am längsten Wehrpflicht hatte, seit 1813. Mhm. Ganz kurz unterbrochen eben durch die Weimarer Republik, wo die Wehrpflicht verboten war. Und die Idee ist immer noch, der Bürger und die Armee sind verbunden und der Bürger dient in einer Armee, die den Staat verteidigen soll. Also der Staatsbürger in Uniform, das war immer, durfte in keiner Rede fehlen. Das Problem war dann allerdings, dass man nach der Wiedervereinigung die Bundeswehr deutlich verkleinert hat. 2+4 Vertrag, 370.000 Mann. Und dann sehr bald von den 370.000 Mann auch runterkamen, 220 und so weiter. Das sinkt dann immer weiter, bis wir so 170.000 erreichen. Und man eigentlich gar nicht mehr so viel Wehrpflichtige braucht. Und deswegen die Reduzierung dann schon auch auf 6 Monate. Und de facto, wie Sie selber biografisch beigetragen haben als Zeitzeuge hier, ist es ja so gewesen, dass kaum, obwohl man eine Wehrpflicht noch hatte, weiß nicht, 2009, 2010, kaum jemand mehr zur Bundeswehr geht. Also der Effekt der Aussetzung, das ist ein schleichender Prozess gewesen, war längst vollzogen. Jetzt ist mal das Argument zu hören gewesen, ich glaube von meinem Kollegen Wolfson, ja, das wird eine ostdeutsche Unterschichtenarmee und so. Das ist natürlich Quatsch, ne? Und das war die Armee nie wirklich. Die Zahl der Ostdeutschen war zeitweise überrepräsentativ, aber auch nicht so sehr, dass man wirklich von einer ostdeutschen Armee sprechen kann. Mhm. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Bundeswehr mit Aussetzung der Wehrpflicht von der Gesellschaft getrennt wurde. Das war auch so ein Argument. Ja, Staat im Staat, die Angst und so. Also ich würde argumentieren, diese Bundeswehrsoldaten, die Zeit- und Berufssoldaten, die kommen ja aus der Gesellschaft. Die haben ja alle hier, sind zur Schule gegangen, die haben alle den Kindergarten besucht, die haben alle Sportvereine besucht, die haben Frauen, Partner, die das machen, Kinder. Die sind ja in vielfältigster Form als Bürger mit den Streitkräften verbunden. Von daher müssen wir nicht befürchten, dass die Bundeswehr irgendwie zu einem rechtsextremen Staat im Staate wurde. Natürlich eine Armee, die größer ist, in dem mehr Leute reingehen, Wehrpflichtige, ist natürlich noch viel weiter mit der Gesellschaft verbunden, auch regional. Aus manchen Regionen hat sich die Bundeswehr vollständig zurückgezogen. Mhm. Aber wir müssen, glaube ich, nicht befürchten, dass diese Berufs- und Zeitarmee jetzt irgendwie ein Fremdkörper ist. Wenn wir die Wehrpflicht wieder einführen würden, wenn wir sie vergrößern würden, Sie haben die Zahlen genannt, 260.000, dann ist der Befund ja nicht sehr viel anders. Ne? Also wir sind ein großer Staat, 82 Millionen, aber auch bei 260.000 aktiven Soldaten wird das ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung bleiben.
Ja. Dann gibt es ja ein weiteres Argument. Wenn wir jetzt die Wehrpflicht wieder einführen würden, das ist ja immer noch in der Debatte, dann sagen viele Kritiker, dass man dadurch junge Menschen von der Arbeit abhalten würde. Stimmt denn dieses ökonomische Argument so pauschal als Kritik an der Wehrpflicht?
Ja, Also jetzt bin ich kein Volkswirtschaftler. Ich habe das Gefühl, dass da immer sehr viel Ideologie die Rede ist und dass man dann auch genau die Zahlen bekommt, die man haben will. Also ich kann nur sagen, wir haben ja in der Bundesrepublik Deutschland von 1956 bis 2011 eine Wehrpflicht gehabt. Und offenbar war es dieser Bundesrepublik möglich, dann auch im Kalten Krieg 240.000 junge Menschen jedes Jahr einzuziehen für 15 Monate die meiste Zeit und trotzdem wirtschaftlich zu prosperieren. Also das ist meines Erachtens, also ich glaube, dass es ein Hilfsargument ist für diejenigen, die das aus ideologischen Gründen ablehnen, FDP etc. und dann einfach sagen, ja, wir brauchen halt jetzt ein Argument, ruft man zu, ach ja, wir können ja sagen, wirtschaftlich. Ich meine, ich erlebe das ja, ich bin ja nun viel mit jungen Leuten durch die Uni zusammen. Wie viele gehen nach dem Abitur, machen irgendwas. Ist auch gut so, habe ich gar kein Problem mit. Aber stehen erstmal der Volkswirtschaft auch nicht zur Verfügung. Und außerdem muss man ja auch sehen, wenn man den Wehrdienst gut macht, in einer guten Struktur kann man auch da ja noch Qualifikationen erwerben, die dem späteren Berufsleben auch dienlich sind. Und sei es, man macht eine soziale Kompetenz, die man hat, wenn man mit Leuten zusammen ist, mit denen man sonst vielleicht nicht zusammen wäre. Also ich bin auch nach dem Abitur zur Bundeswehr gegangen und ich habe immerhin den Führerschein gemacht, aber ob das nun der entscheidende Grund war, ich weiß nicht, dann hätte ich wahrscheinlich ein Jahr vorher angefangen zu studieren. Ich finde, diese Argumente sind Hilfsargumente, die am eigentlichen Kern vorbeigehen.
Ja. Wenn wir jetzt das Szenario mal durchspielen, die Wehrpflicht wird wieder eingeführt und Sie hatten ja vorhin gesagt, eines der Argumente damals, sie abzuschaffen, war, ja, wir sparen ja dadurch und man hat ja offensichtlich auch gespart, man hat nicht mehr so viele Ausbilder gebraucht, nicht mehr so viele Kasernen und Betten musste man vorhalten. Wenn wir sie jetzt wieder einführen, wie lange würde es denn in Deutschland dauern, bis so etwas umgesetzt ist, also bis wir sie wirklich auch wieder so umgesetzt haben, dass wir die Musterungsbescheide rausschicken und die ersten jungen Menschen auch wirklich in den Kasernen verteilen können. Ja. Wenn wir annehmen, dieses Jahr wird der Entschluss gefasst, wann gehen die ersten Musterungsbescheide raus?
Also wenn wir, also das Gesetz von Pistorius beinhaltet ja wohl, zwar in der Presse zu lesen, auch einen Pflichtanteil. Mhm. Man wird es zunächst nicht machen, aber die Gesetzesgrundlage soll da sein. Also es wird dann wohl so laufen, dass aus meiner Kenntnis eher nach der Sommerpause dieses Gesetz durch den Bundestag dann geht. Und wenn es durch den Bundestag kommt, dann geht es in die Verwaltung und dann können die Musterungsbescheide verschickt werden. Und ich gehe nicht davon aus, dass vor dem 1. Mai nächsten Jahres der erste Wehrdienstleistende nach dem neuen Gesetz eine Kaserne betritt. So, das ist noch nicht eine Wehrpflicht. Also wir haben ja auch heute schon freiwillige Wehrdienstleistende. Man wird den Leuten nur einen Namen geben. Jetzt wird es interessant sein. Jetzt versucht man ja, das Personal aufzufüllen. Das wird natürlich nicht gelingen. Die SPD sagt, man muss das prüfen. Was auch Unsinn ist, wir wissen ja alle, dass es nicht gelingen wird, diese 60.000 oder 80.000 zu gewinnen. Also es ist für mich die Frage, wie lange wird die Prüfung dauern? Und das hängt dann davon ab, wann wir den ersten sehen, der wirklich einen Zwangsdienst leistet, weil man sagt, wir können bestimmte Stellen nicht mit Freiwilligen auffüllen, braucht die Bundeswehr aber, und wir haben bestimmte Qualifikationen, Logistiker, Techniker, ITler, und die werden dann zum Dienst für die Republik verpflichtet, für 12 Monate oder so. So, wann wir das haben, ist eine politische Entscheidung. Und dann ist ja auch die Frage, die Bundeswehr will jetzt, glaube ich, 25.000 gewinnen im Jahr, aber 25.000, 20.000 verlassen die Bundeswehr auch. Also das ist ein ganz kleiner Aufwuchs nur. Und wir kommen ja eigentlich zu 203.000 der alten Stärke nicht näher. Also wir müssen in einem erheblichen Maße auch Wehrpflichtige wirklich verpflichten. Und wann das geschieht, ist eine politische Frage. Und wenn es geschieht, ist auch die Frage, also ich glaube so, das Heer kann 5.000 Mann sofort einstellen. Die haben 5.000 nicht besetzte Dienstposten, 5.000 Betten, Helme, Gewehre. Die könnten sofort kommen. Aber allen Zahlen darüber müsste man jetzt wieder in die Kasernenbauten gehen, Materialbeschaffung. Und dann ist eben die Frage, wie schnell das Verteidigungsministerium es schafft, die logistischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und dann haben wir eben das Problem, dass die Bundeswehr so ist, wie sie ist. Sie ist nämlich ein verwaltungsmäßiger Moloch. Und da muss man kein Prophet sein, um zu sagen, es wird wahrscheinlich dann dauern, es wird Probleme geben. Es gibt jetzt die Bemühungen, schneller Kasernen zu bauen, aber ob das in diesem Staat funktioniert, warten wir mal ab. Aber meine Prognose wäre so, 1. Mai kommt der erste nach der neuen Gesetzeslage. Das wäre schon mal ein Punkt.
Okay, das heißt, das ist ja noch nicht mal mehr ein Jahr hin, bis wir dann wieder neue Wehrdienstleistende
nach einem neuen Gesetz. Die aber alle freiwillig sind. Die dann alle freiwillig sind, weil man ja diesen Pflichtanteil zwang, sage ich jetzt mal hart, das will die SPD ja noch lange prüfen. Und ob wir das sehen in dieser Legislatur, Herr Miersch hat sich ja schon dagegen ausgesprochen, ist dann die große Frage.
Ja, genau. Der SPD-Parteitag hat ja da auch einen Kompromiss gefunden, nachdem die Jusos sich ja komplett der ganzen Idee verwehrt haben. Das führt mich aber zur nächsten Frage. Denn warum führen wir denn aktuell überhaupt eine Debatte um die Bundeswehr? Begriffe wie verteidigungsfähig bzw. kriegstüchtig und eben diese Wehrpflicht. Warum führen wir diese Debatte aktuell und halten Sie diese Debatte denn überhaupt für sinnvoll?
Also, dass wir die Debatte führen, hat, glaube ich, sehr viel mit Herrn Putin zu tun und dem Krieg in der Ukraine. Und dass wir es nicht ausschließen können, dass wir einen Krieg von Russland gegen die NATO haben. So, und dass wir eben festgestellt haben, schon seit 2014, dass die Landes- und Bündnisverteidigung vernachlässigt wurde und dass die Bundeswehr nicht im geforderten Maße das Land und das Bündnis verteidigen kann. So. Jetzt stellt die NATO Planung, Verteidigungsplanung auf und aus diesen Planungen wird militärisch abgeleitet, was sollen die einzelnen Staaten an Truppen stellen, damit die NATO sich verteidigen kann. Und da kommen dann diese Forderungen raus, dass die Bundeswehr 260.000 aktive Soldaten und 200.000 Reservisten stellen können soll. So, jetzt kann man sich fragen, wie bekomme ich die? Freiwillig, no way, schafft man nicht. Wir kommen über die 180.000 nicht hinaus. Und das Besondere an diesen 180.000 ist ja, dass das schon eine Schummelzahl ist. Denn als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, haben die Planer eigentlich gesagt, na ja, wie groß soll denn jetzt die Bundeswehr sein ohne Wehrpflichtige? Ja, 140.000, vielleicht 150.000 ist an einem solchen Staat realistisch. Und dann kam die politische Ansage, nee, das ist zu wenig. Dann haben wir weniger als die Franzosen und die Briten. Das geht ja nicht. Wir müssen ja auf gleicher Ebene sein. Also hat man gesagt, okay, dann machen wir 180.000, politische Zahl. Wie erreicht man die? Indem die Altersgrenze, die Pensionsgrenze der Soldaten rausgeschoben wurde. Also wir haben da jetzt Generale, die mit 65 erst in den Ruhestand gehen, wo man im ganzen Kalten Krieg mit 60 in den Ruhestand ging. Das Gleiche war an den Dienstgraden etwas niedriger angesetzt. So, wenn man ehrlich wäre, und dann kommen die ganzen Leute hinzu, die eigentlich gar nicht mehr eigentlich Truppen nachverwendet werden können, weil sie Berufsoffiziere sind, man hat keine Bataillone mehr, man hat keine Brigaden, da sitzen in irgendwelchen Ämtern und Stäben, langweilen sich zu Tode und beschäftigen sich mit sich selber. Wenn man ehrlich wäre, müsste man die Bundeswehr erstmal um 30.000 Mann reduzieren, von den Leuten, die nicht mehr sinnvoll verwendet werden können, 150.000 und dann 110.000 Mann aufzuwachsen. So.
Okay.
Also, das heißt, warum führen wir die Debatte? Wir können diese Planungsziele der NATO, welche Verbände wir aufstellen müssen, können wir ohne Wehrpflicht nicht erfüllen. Das ist alles eine Illusion. Das wissen alle Beteiligten und sie handeln politisch trotzdem dagegen, und schwächen die Sicherheit des Landes. So muss man es eigentlich ganz hart formulieren.
Bevor wir auf den 24. Februar 2022 eingehen, und Sie haben Wladimir Putin auch eben schon als quasi Stein des Anstoßes genannt, bevor wir da drauf eingehen, würde ich gerne nochmal auf zu sprechen kommen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Also die NATO sagt, wir brauchen so und so viele Soldaten aller beteiligten Länder, um uns verteidigen zu können als Bündnis. Und jedes Land soll dann entsprechend ein Kontingent zur Verfügung stellen. Und dann gibt es dann so Eifersüchteleien. Ja, was machen denn die anderen? Jetzt habe ich neulich einen Podcast gehört vom Magazin Foreign Policy, Ones and Tooth. Und der Experte, der ich meine, er heißt Professor Tooth von der Business School of London, der meinte dann, das Problem ist gar nicht die Zahl der Soldaten, weil in Europa haben wir genug Soldaten. Das Problem ist, dass wir ganz viele kleine Armeen haben. Jeder Staat hat eine kleine Armee mit kleiner Zahl an Soldaten, die jeder so ihr eigenes Ding machen. Und hat dann gesagt, eigentlich wäre die Lösung, man macht eine große europäische Armee. Dann haben wir genug Soldaten, dann brauchen wir uns vielleicht gar nicht um solche Debatten wie Wehrpflichtzwang, ja oder nein, zu kümmern. Ja. Und wir haben auch nicht mehr das Problem mit den unzähligen Waffensystemen, die es dann gibt, sondern dann haben wir eine Armee mit jeweils einem Waffensystem jeglicher Gattung. Was halten Sie von dieser Idee? Würden Sie das auch so unterschreiben? Und sehen Sie irgendeine Möglichkeit, dass so etwas irgendwann mal umsetzbar ist?
Also die kurze Antwort ist nein, das ist Unsinn.
Okay.
Ich kann jetzt in beliebiger Länge darauf antworten. Ich mache es mal kurz. Also es gab ja mal die Idee einer europäischen Armee. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft wurde 52 unterschrieben, ist dann 54 an den Franzosen gescheitert. Und auch da hat man gesagt, nationale, die Länder stellen Divisionen, also Größenordnung von 16.000 Mann. Und überhalb der Divisionen werden wir multinational. Die, also auch damals hat man nicht die Vorstellung gehabt, wir sind alle europäische Staatsbürger und dann sind wir so wie die Vereinigten Staaten. Das klappt natürlich auch nicht, das ist eine völlige Illusion, weil wir dann ein babylonisches Sprachgewirr haben. Jetzt sagt jeder, er spricht Englisch, keiner spricht es richtig. Wenn man das mal real sieht, wie gut in den europäischen Armeen Englisch gesprochen wird, wollen wir lieber nicht darüber reden. Also das ist, it just doesn't work. So. Und dann haben wir ja das Problem, dass auch die europäischen Staaten eben diese Souveränitätsrechte haben und sagen, nein, auch eine ganz andere Sicherheitspolitik. Nehmen wir die Ungarn, die Slowaken jetzt. Regierungen können sich verändern. Darauf zu verzichten, hat eben bislang nicht funktioniert. Wir haben Europa in vielen Dingen integriert, nicht im Sicherheitsbereich. Aber was richtig ist an der Aussage ist, dass die vielen kleinen europäischen Armeen ein Problem sind, weil die wurden reduziert, Sparzwang, alle wollten alle Fähigkeiten irgendwie behalten, aber sie sind dadurch natürlich hoch dysfunktional geworden. Also damit hängt die Verteidigungsfähigkeit eigentlich an den fünf großen Ländern in Europa. Und nicht an einer belgischen Armee, an einer tschechischen Armee und so, die alles schön und gut, aber das ist natürlich sehr begrenzt, was die an Fähigkeiten noch haben. Hm. So, jetzt zu sagen, wir haben zu viel, eigentlich genug Soldaten, naja, das ist wieder so eine Milchmädchenrichtung. Ja, also nominell auf dem Papier heißt die NATO hat 3 Millionen Soldaten, rechnen wir die Amerikaner raus, dann sind es immer noch irgendwie 1,5 Millionen oder so. Aber da müssen wir schon die Türken rausrechnen, dann wird schon geringer und dann ist man eben bei diesen ganzen kleinen Armeen. Jetzt kann man aber nicht sagen, einfach eine Armee machen, das kann eigentlich nur jemand sagen, der auch in den USA lebt, das geht. Wir sind eben nicht die Vereinigten Staaten von Europa, wir werden es noch nie werden. Ja. Never ever. Das ist ein Traum, kann man träumen, aber es funktioniert eben in der Realität in Europa, wo sie 50 Kilometer fahren, schon wieder in einem neuen Land sind, mit einer eigenen Identität, mit eigenen Narrativen, funktioniert das einfach nicht. Was wir machen müssen, ist das, was die NATO jetzt macht, dass wir wieder aufwachsen, dass die Armeen größer werden, dadurch auch wieder funktionaler, eher im nationalen Rahmen funktionaler und dass wir dann integrieren. In der Regel oberhalb der Brigade, oberhalb der Division. Es gibt schon eine Integration in den Stäben, es gibt multinationale Korpsstäbe, es gibt eine Integration bei Luftwaffe, bei der Marine, da hat man das längst schon gemacht in den Verbänden, aber am Heer ist es einfach so, das kann man jetzt sehen, in Litauen steht ein multinationaler Verband in Bataillonsgröße, also 1000 Mann, das ist ein babylonisches Sprachgewirr und es funktioniert natürlich nicht, also es ist ja nicht die offizielle Variante, wenn sie offiziell bei der Bundeswehr anfragen, ist das alles super. Aber wenn man mal mit den Soldaten redet, auf der unteren Ebene, dann gibt es natürlich viele Probleme. Und ich war selber dort in Rukla. Also keiner der tschechischen Soldaten sprach ein Wort Englisch. Keiner der belgischen Soldaten sprach ein Wort Englisch. Bei den Niederländern war es ein bisschen besser. Also wir müssen einfach mal weg von diesem politischen schönen Färberei und mal wirklich in die Lage schauen. Und da hatte schon die Europa-Armee der 50er Jahre die Grundidee, wir können integrieren, aber nur auf oberer Ebene und müssen es eigentlich nationale Verbände bleiben, sonst funktioniert das eigentlich nicht. Und das können wir auch machen, das muss auch das Ziel sein und das heißt ja nicht, dass wir nicht, wo es läuft, integrieren können. Die Belgier, die Franzosen, die Niederländer und die Deutschen sind sehr integriert. Da gibt es auch viele Probleme, über die man nicht redet, aber das ist immerhin noch vorstellbar. Wir müssen, also Diversität hat auch Grenzen.
Vielen Dank für den kleinen Exkurs zur Frage, ob es eine europäische Armee irgendwann mal geben wird. Das bedeutet aber, wie Sie es schon richtig gesagt haben, dass wir uns eben auf unsere nationalen Armeen konzentrieren müssen und das ist dann eben über die Wehrpflicht. Und wenn wir jetzt zurückgehen, warum wir das
überhaupt... Um die dann international zu integrieren. Also wir sind nur in der NATO denkbar, nur in NATO-Strukturen, aber wir müssen sozusagen die Kräfte national aufbauen, mit denen die NATO dann arbeitet.
Genau, und der Grund, warum wir genau darüber im Moment diskutieren, Sie hatten es ja vorhin angesprochen mit dem Stichwort Putin und dem 24. Februar 2022, da hat sich vieles geändert und deswegen sprechen wir auch heute darüber. Und wenn ich da zurückdenke an diesen Überfall Russlands auf die Ukraine, dann weiß ich noch, dass mir damals, dass ich mir ernsthaft überlegt hatte, was denn passiert, wenn die Ukraine fällt und Russland einfach weiterzieht in Richtung Polen und habe mir dann die Frage gestellt, ob ich mich denn zum Dienst an der Waffe melden würde oder eben nicht. Und ich weiß.
Aber wir haben doch diese Frage ganz sicher mit Ja beantwortet. Alles andere kann ich mir bei Ihnen ja nicht vorstellen.
Das ist sehr schmeichelhaft. Ich habe es mir tatsächlich so überlegt. Also ich habe mir tatsächlich gesagt, ja, mache ich. Meine Familie schicke ich dann irgendwo über den Atlantik rüber, damit die in Sicherheit sind. Ich habe es mir tatsächlich ernsthaft überlegt. Und ich weiß auch, dass es viele meiner Freunde auch so ging, die sich zumindest die Frage gestellt hat, wie die darauf antworten, weiß ich gar nicht. Und jetzt ist der Krieg mittlerweile schon gefühlt weit weg, nicht nur zeitlich dieser Überfallpunkt, sondern auch gefühlt in den Medien ist es weit weg, wird überlagert von anderen Meldungen aus der Welt, Gaza, Iran, was auch immer, Donald Trump. Haben wir denn eigentlich den Zeitpunkt verpasst, die Wehrpflicht einzuführen, im besten Sinne für Deutschland, indem wir nämlich dieses Sentiment, was ich und viele andere zum Beginn des Ukraine-Kriegs hatten, nicht aufgegriffen haben politisch und dieses Gefühl jetzt vielleicht sogar wieder verloren haben, weil jetzt wieder sagen so, warum soll ich mich jetzt dann noch melden?
Also ich glaube, das Gefühl war am 24. Februar war ja nachvollziehbar, aber natürlich bestand diese Gefahr. Wissen wir heute, sind wir schlauer, ne? Nicht wirklich, dass die Ukraine zusammenbricht. Die Ukraine hat Widerstand geleistet und dass Sie und ich eingezogen werden, darüber können wir uns Gedanken machen, um auch sozusagen ein Zeichen zu setzen mit unserer Entscheidung so oder so. Aber das ist extrem unwahrscheinlich, weil da müssen wir ja über Szenarien wie den Zweiten Weltkrieg reden. Also ein Existenzkampf, wie die Ukraine ihn jetzt führt. Ne? Aber das ist extrem unwahrscheinlich, dass Deutschland da reinkommt. Sondern alle Szenarien, über die wir reden, sind ja regionale Konflikte, schlimm genug, im Baltikum, auf Spitzbergen oder in Finnland oder so, an denen sich dann die Bundeswehr beteiligen muss. Aber sicherlich nicht, dass Sie und ich uns an den Seelower Höhen eingraben müssen, um jetzt russische Panzerarmeen abzuwehren. So, und da ist jetzt vielleicht der unmittelbare Druck weg, aber wir haben ja eine Debatte, die läuft, eine Reaktion, und die NATO, die Truppenforderungen gestellt hat, wir wollen das erfüllen, das Bundesrepublik Deutschland, und wir können ohne Wehrpflicht das nicht erfüllen. Und ich glaube, es ist ja nach wie vor eine knappe Mehrheit dafür, der Bundesbürger. In den jüngeren Generationen ist, glaube ich, eine knappe Mehrheit dagegen. Auch das ist nachvollziehbar so. Und diese Zahlen waren ja im Kalten Krieg auch nicht sehr viel anders. Und erinnern wir uns an die Diskussion um die Wiederbewaffnung in den 50er Jahren. Da gab es auch eine große Minderheit, die dagegen war. Und Adenauer hat es trotzdem gemacht. Er hat übrigens im März 1957 mit absoluter Mehrheit die Wahl gewonnen. Es war die erfolgreichste Wahl für die CDU, für die Union. Also daraus will ich ableiten, wir können ja nicht Regierungspolitik mit der Demoskopie machen. Und selbst wenn man es machen würde, müsste man jetzt die Wehrpflicht einführen. Das kann sich ja auch noch mal ändern, sondern Politik muss entscheiden. Die kennt die Information, die hat die Lage, die muss Entscheidungen treffen. Und sie muss dann dafür werben, und dann würde ich sagen, eine Mehrheit wird dann folgen. Nur wenn wir als Bundesrepublik Deutschland bei 82 Millionen es nicht schaffen, eine Auswahlwehrpflicht hinzubekommen, bei der 5% eines Jahrganges dienen, ja, liebe Leute, ne, dann können wir es auch bleiben lassen und die Bundeswehr auflösen. Wir müssen ja auch mal sehen, welche Signale wir senden. Also es hat ja ganz viel mit Perzeption zu tun. Wir wollen Putin abschrecken, wir wollen den Frieden sichern. Aber welches Signal senden wir, wenn 82 Millionen sagen, nee, 5% eines Jahrgangs ist ein solcher Eingriff, das geht nicht. Ja, so. Ist das ein Signal der Wehrhaftigkeit, das in Russland so wahrgenommen wird? Eher nicht. So, als sollte man das vielleicht tun. Und dann sich Beispiele nehmen, Adenauer hat es auch gemacht. Ja, also ich verstehe gar nicht, was das für eine Diskussion ist. Die SPD war gegen die Aussetzung der Wehrpflicht 2011. Ja. Die SPD war immer auch eine Wehrpflichtpartei. Die sagte, das ist wichtig, der Staatsbürger in Uniform und so. Und heute haben wir einige durchgeknallte Pazifisten, die irgendwie sagen, nee, wollen wir jetzt irgendwie nicht. Also es gab immer den pazifistischen Flügel in der SPD. Ich kann damit auch leben, das ist als Historiker ja gar nichts Neues für mich. Aber wir können davon nicht Regierungspolitik abhängig machen. Und das ist jetzt für mich die 1-Million-Dollar-Frage. Jetzt kommt das Gesetz und die Frage ist, wann kommt der erste Dienstverpflichtete zu uns? Und wenn wir das in dieser Legislatur nicht schaffen, dann also weiß ich auch nicht. Also das wäre also wirklich sehr erbärmlich. Und die Bundesregierung kann sich eben nicht von einem linken Flügel der SPD die Regierungspolitik vorschreiben lassen, sondern es muss wenn 3/4 der Regierung der Meinung sind, das ist zu tun, dann sollen sie bitte sehr tun, sie sollen werben dafür, das geschieht ja auch. Und das sind sogar eine Mehrheit ist sogar dafür. Also, liebe Leute, machen einfach.
Etwas mehr Adenauer wagen.
Ja, etwas mehr Adenauer, genau.
Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor Neitzel, dafür. Ich gucke gerade auf die Zeit auch ein bisschen, deswegen überspringe ich ein, zwei Fragen. Aber ich würde gerne noch, weil Sie gesagt haben, ja, etwas mehr Adenauer wagen. Wenn wir auf die andere Seite des Atlantiks gucken, da sitzt jemand, der macht. Der macht vieles, was auch stark in der Kritik steht, nämlich Donald Trump. Der hatte ja in den letzten Wochen für großes Aufsehen gesorgt, als er den Iran bombardiert hatte. Und im Zuge dieses Angriffs habe ich in einer Analyse, die sich um die Frage, ob ein neuer Krieg der USA im Mittleren Osten bevorsteht, den Satz gehört: Die USA haben zwar die stärkste Armee der Welt und können jede Schlacht gewinnen, aber sie können keinen Krieg gewinnen, weil sie keine langfristige Strategie haben. Und um den Bogen zu unserer Wehrpflichtdiskussion zu schlagen, wie muss denn eine Bundeswehr im Jahr 2025, 30 oder 2050 überhaupt aussehen, um wirklich effektiv zu sein? Anderes Beispiel, die Engländer wollen zwar sich so ein bisschen um die Wehrpflicht drücken und sagen, nee, wir machen, brauchen keine Leute, wir brauchen vor allen Dingen Drohnen. Also reicht eine Wehrpflicht, eine Rekrutierung und Ausbildung von jungen Menschen überhaupt für unsere Bundeswehr, um sie modern und ja auch strategisch gut aufzustellen, oder braucht es noch andere Dinge?
Also ich glaube, dass die Amerikaner wahrscheinlich wirklich eine Strategie haben. Ob die Strategie gut ist oder schlecht, sei dahingestellt. Ob sie eben passt, ist eine andere Frage. Nicht alle Ergebnisse, die einem nicht passen, liegen nicht allen Ergebnissen liegt eine mangelnde Strategie zugrunde. Mhm. Die eine Frage. Und deshalb muss man ja Streitkräfte auf den Zustand kommen, wie die USA, dass man Streitkräfte hat, die im gesamten technischen Spektrum handlungsfähig sind. Das wäre ja für die Europäer anzustreben, dass man eben wenig abhängig ist von den USA. Also, und dazu muss man das eine tun, um das andere zu lassen. Man muss die Lehren aus der Ukraine ziehen, man muss fähig werden, den Krieg des 21. Jahrhunderts zu führen. Und da spielt die Drohne und Drohnenkrieg auf den unterschiedlichsten Drohnentypen eine entscheidende Rolle, von der Mini-Drohne bis zur Heron-Aufklärungsdrohne, die in großer Höhe irgendwie stundenlang kreisen kann. Das ist alles wichtig. Wir brauchen Entwicklungspotenzial im Softwarebereich. Wir brauchen eine Softwareplattform, um die elektronische Kampfführung ganz wichtig durchzuführen. Die Israelis haben die iranische Luftverteidigung durch elektronische Kampfmittel lahmgelegt. Da waren die Deutschen eigentlich schon immer schwach. Da müssen wir hin. Wir müssen aber auch die Soldaten befähigen, ich sage mal, einen archaischen Kampf der Infanterie zu führen. Auch das sehen wir ja in der Ukraine. Also Drohnen allein befreien noch kein besetztes Gebiet. Das ist eine Voraussetzung dafür. Aber wenn wir uns vorstellen, Putin würde ins Baltikum einfallen, die NATO würde das wieder befreien, dann mit Drohnen alleine kann man das nicht machen. Also die große Herausforderung ist jetzt, die Bundeswehr evolutionär weiterzuentwickeln, für einen nächsten, potenziellen nächsten Krieg, der hoffentlich nicht kommen mag, der wieder anders aussehen würde als der Krieg in der Ukraine. Und da ist jetzt die Innovations- und Lernfähigkeit der Bundeswehr gefragt. Und da kann man sich sicherlich große Sorgen machen, nicht weil es nicht schlaue Offiziere gäbe, sondern weil die Bundeswehr nach wie vor völlig verbürokratisiert ist und weil alle Reformen im Sande verlaufen. Und dann muss man sagen, naja, wann lernen Armeen meistens? Nicht durch andere Fehler, sondern durch die eigenen Fehler. Und das kann man als Historiker sagen. Meistens lernen Armeen eben nur, dann, wenn sie Niederlagen erleiden, dann sterben aber sehr viele Menschen. Und ich weigere mich noch, das für die Bundeswehr so anzuerkennen, diese Regel, sondern ich sage, wir als moderne Wissensgesellschaft müssen doch verdammt nochmal in der Lage sein, nicht nur durch Tote zu lernen, sondern durch intellektuelle Erkenntnis. So. Und das ist nach wie vor ein dickes Brett, weil die Bundeswehr in ihren Verwaltungsstrukturen eben völlig verkrustet ist und einfach nicht zu Potte kommt.
Deshalb die letzte Frage. Welche drei konkreten Punkte würden Sie sich von der Politik in Bezug auf eine Wehrpflicht und eine Modernisierung unserer Bundeswehr denn wünschen?
Erstens, Wehrpflicht jetzt. Nicht groß prüfen, ob wir sie brauchen jetzt. Sind eine Auswahlwehrpflicht, 5% des Jahrgangs einziehen, damit wir schnell auf die 260.000 Soldatinnen und Soldaten kommen. Und zweitens, das ganz große, da ziehe ich zwei und drei zusammen, Problem ist, dass die Bundeswehr eine unglückliche Personalstruktur hat. Die hat einfach 30.000 Soldatinnen und Soldaten in den Ämtern, Stäben, Behörden zu viel. Mhm. Die müssen letztlich früh pensioniert werden. Und solange man das nicht tut, wird es mit keiner Bundeswehrreform klappen, weil diese 30.000 haben dem Land gedient. Sie werden jetzt aber nicht mehr sinnvoll verwendet. Sie können nicht mehr sinnvoll verwendet werden. Und man muss das freisetzen, um unten wieder sozusagen mit jungen Kräften aufzuwachsen. Wenn man das nicht umsetzt, Können wir, lieber Herr Holl, noch in 10 Jahren Zoom-Gespräche führen? Können wir das alte Gespräch nochmal führen, weil sich an diesem Grundproblem nichts ändert? Also machen, tun, Problem analysieren und dann wirklich ins Handeln kommen, nicht nur kleine Rädchen drehen, sondern einfach mal außerhalb der Besorgungsgruppe denken, größer denken und an einem großen Rad drehen.
Herr Professor Neitzel, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir hoffen, dass sich etwas ändert. Und vielleicht sprechen wir dann nächstes Jahr um den 1. Mai nochmal, wenn dann die ersten Wehrdienstleistende unter einem neuen Wehrpflichtsgesetz dann in die Kasernen eintreten. Vielen, vielen Dank und alles Gute nach Potsdam.
Sehr gerne. Tschüss.
Professor Dr. Sönke Neitzel im Gespräch mit mir über die Wehrpflicht, wann sie kommt, wie sie denn aussieht und warum wir sie überhaupt brauchen in der aktuellen Zeit. Und wenn ihr mehr über die Bundeswehr wissen wollt, in den Shownotes findet ihr einen Link zum aktuellen Buch von Professor Neitzel. Er hat ein kleines Heft über die Bundeswehr geschrieben. Da steht alles Wissenswerte, die Geschichte, den aktuellen Aufbau und auch vieles zur Wehrpflicht drin. Das könnt ihr euch durchlesen. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, wenn ihr das interessant fandet, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Gebt uns ein paar Sterne oder schreibt einen kleinen Kommentar, was ihr gut fandet. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und über euer Feedback und hört uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.